Es war für mich überwältigend, einfach zu betrachten, das Anliegen des Paulus, das Gebet des Paulus für diese Gemeinde und auch sonst für die Christen, dass man wirklich in der Abhängigkeit zu Gott dasteht. Nicht nur, dass er als Apostel sich auch der Fürbitte empfiehlt, dass man für ihn betet, dass er die richtigen Worte hat, sondern dass die Gemeinde, dass wir als Kinder Gottes es nötig haben. Es ist ein Anliegen, es ist ein Gebet. Wir haben es nötig, von Gott erleuchtete Augen des Herzens zu bekommen, den Geist der Weisheit und Offenbarung. Das ist kein neuer Geist. Das ist kein zusätzlicher Geist. Es ist nicht etwas, was uns fehlt als Kinder Gottes. Ja. Sondern es ist das, wofür wir ständig beten dürfen, genauso wie wir auch beten dürfen um Füllung des Geistes. Verwechselt das nicht mit dem Empfangen des Geistes, dass man das nicht hat, sondern dass wir mehr und mehr darin gefüllt werden. Also, mit diesem Anliegen und Gebet möchten wir zu unserem Text gehen. Römerbrief Kapitel 15, von Vers 7 bis Vers 12. Ich möchte euch nochmal erinnern, dieser Vers, Vers 7, geht darum, dass Paulus aufzeigt, warum Paulus den Schwachen annimmt. Ja. Es geht um die Ehre Gottes. Alles in diesem Text weist auf die Ehre und Herrlichkeit Gottes hin. Vers 7 geht es um die Annahme, die um die Ehre und Herrlichkeit Gottes geht. Vers 8 geht es darum, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, wegen Gott, wegen seiner Eigenschaften. Und Vers 9 bis Vers 12 geht es darum, dass Paulus aufzeigt, dass die Barmherzigkeit, die den Heiden gezeigt worden ist, ist deswegen, damit auch sie Gott loben. Ja. Es geht in diesen Versen darum, um eine komplette Ausrichtung, um eine komplette Perspektive zu Gott hin, um seiner Ehre und Herrlichkeit willen. Also, darum, Vers 7, nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich möchte euch nur daran erinnern, in den Versen davor hat er uns aufmerksam gemacht, zieht den Herrn Jesus Christus an. Ihr sollt so aussehen, wenn man auf euch guckt, dass man auf Christus guckt. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Römer 13, Vers 14. Wie sieht das aus, den Herrn Jesus Christus anzuziehen? Hier bitteschön in diesem Vers. Darum nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes des Vaters. So sieht Christus aus. Und so sollst du aussehen. Wie wir betrachtet haben, das Problem des Schwachen in diesem Text ist im Grunde genommen ein falsches Gottesbild. Und er benötigt eine Korrektur in der Annahme, dass der Schwache angenommen werden soll, so wie Christus ihn angenommen hat, geht es darum, dass sein Gottesbild korrigiert wird. Dass er ein richtiges Gottesbild hat und Gott dadurch geehrt wird. Ich möchte euch nur in Erinnerung rufen, wir haben diese Stellen betrachtet. Kennt ihr das Problem im Hiob, im Buch des Hiob, das uns niedergeschrieben wurde? Was war die Herausforderung? Was war das Problem der Freunde? Am Ende dieses Buches konfrontiert Gott sie damit. Und macht es deutlich, was war das Problem, das Grundproblem? Hiob 42, Vers 7 konfrontiert Gott sie damit. Und da heißt es, und es geschah, als Jahwe diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach Jahwe zu Eliphas, also hier richtet sich Gott an diese drei Freunde, dem Temaniter, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde. Warum? denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Sie hatten ein falsches Gottesbild, ein falsches Verständnis. Und aus diesem Grund ist es notwendig, ihr lieben Starken, ist es notwendig, den Schwachen so anzunehmen, wie Christus ihn angenommen hat. Und das haben wir letztes Mal betrachtet, wie das aussieht. Das Gottesbild muss korrigiert werden. Es ist nicht, ah ja, jeder hat da seine Sicht, jede Ansicht. Und jeder sei seiner Meinung gewiss. Nein, ihr Lieben, hier geht es um Gott, um Gottes Herrlichkeit, um Gottes Wesen, das verstanden werden muss. Und es ist hier im Hiob-Buch ganz klar eine Sünde, die hier aufgedeckt wird, ein falsches Gottesbild zu haben. Und sie müssen darüber Buße tun. Also, Vers 7, darum nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat, zu Ehre Gottes. Christus nimmt uns an. Für Christus sind wir alle Schwache. Und er nimmt uns an zu Ehre Gottes des Vaters. Ich finde eine sehr gute Zusammenfassung dieser Annahme des Christus zu Ehre Gottes des Vaters finden wir in der Offenbarung 1, Verse 4, 5 und 6. Ist diese Annahme zusammengefasst, wie Christus uns angenommen hat für Gott. Um seiner Ehre willen. Johannes, an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Wozu? Zu welch einem Zweck? Für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also mit einem Ziel, für Gott, für seinen Gott und für seinen Vater hat er das gemacht. Und aus diesem Grund, das ist, was uns motivieren sollte, zu Ehre Gottes und zu seiner Herrlichkeit, das zu tun, weil Christus es tut. Zweitens, also Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Auch hier geht die Tat Christi, dass er ein Diener geworden ist, aus dem Grund, weil es um Gott geht, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Und nun eine Frage, warum nimmt er hier die Wahrhaftigkeit Gottes? Warum um der Wahrhaftigkeit Gottes willen? Warum nicht um der Liebe Gottes willen? Ist ja, die Liebe ist ja noch größer, die Liebe ist ja über allem. Warum nimmt er hier diese Eigenschaft, dass Jesus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen und nicht der Liebe, die ja noch größer wäre? Ihr wisst, dass das Volk Israel als solches, als Nation in diesem Heilsgeschehen beiseite gesetzt wurde. Sie sind nicht der Mittelpunkt im Augenblick des Heilsereignisses Gottes, sondern das Heil ist zu den Heiden gekommen, hat sich über die Heiden ausgegossen. Und jetzt in dieser Situation ist es notwendig, über die Wahrhaftigkeit Gottes zu reden. Ist denn Gottes Wort, Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen, sind die denn wirklich wahrhaftig? Ist Gott selber wahrhaftig, wenn das Volk als solches jetzt außerhalb des Heils steht? Da muss über die Wahrhaftigkeit Gottes geredet werden. Da muss die Wahrhaftigkeit Gottes bestätigt werden. Hier kann man nicht als allererstes über die Liebe oder über sonst irgendwelche Eigenschaften Gottes reden, sondern hier muss um die Wahrhaftigkeit Gottes geredet werden. Und die Wahrhaftigkeit Gottes muss bestätigt werden, dass es in der Tat so ist. Ich erinnere euch an Römer 9 von Vers 1, wo Paulus genau dieses aufgreift und aufzeigt, dass das Wort Gottes nicht hinfällig geworden ist. Ich lese euch von Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünsche nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, ja, weil sie außerhalb des Heils stehen, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Und jetzt in Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, obwohl Israel abgelehnt und beiseite steht, ist das Wort Gottes nicht hinfällig geworden. Und in Kapitel 3 zeigt er es nochmal auf, oder besser gesagt hat er es schon davor aufgezeigt, aber ich möchte es euch jetzt aufzeigen, von Vers 1. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes offenbar geworden, sind ihnen die Verheißungen Gottes offenbar geworden, anvertraut worden. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Sie sind untreu gewesen, sie stehen tatsächlich jetzt als Nation außerhalb dieses Heilswirkens in dem Augenblick. Hebt das die Treue Gottes auf gegenüber diesem Volk? Das sei ferne. Das sei ferne, Vers 4. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Ihr Lieben, es geht immer um die Wahrhaftigkeit Gottes Willen. Und Gott hat einige aus der Nation herausgenommen und einige gerettet und einige stehen im Heil und erleben diesen Segen. Aber für die ganze Nation als solches kommt Christus, um diese Verheißungen, die Gott tatsächlich der Nation gegeben hat, zu bestätigen. In Christus werden sie erfüllt. Und für diejenigen, die Juden waren und Christus angenommen haben, wurden die Verheißungen wahr. Zum größten Teil. Einige stehen noch aus und sie werden noch wahr werden. Aber für die Nation als solches war das eine Bestätigung. Ich möchte euch erinnern an 2. Korinther 1, Vers 20, wo es heißt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Und in ihm auch das Amen. Warum? Liest weiter. Gott zum Lob. Gott zur Ehre. Gott zur Herrlichkeit. Christus wurde ein Diener der Beschneidung, um diese Verheißungen zu bestätigen. In ihm haben sich die Verheißungen erfüllt. Also in Christus, wie er hier sagt, sind alle Verheißungen ja. Egal welche Verheißung du nimmst aus dem Alten Testament und anwendest, in Christus ist diese Verheißung erfüllt oder einige werden noch erfüllt. Aber in Christus ist das Ja. Warum? Zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes. Darum geht es. Darum ging es, wie wir letztes Mal erwähnt haben, wo die Verheißungen gegeben wurden. Und hier, wo Christus selber kommt, ist es alles in die gleiche Richtung, zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes. Denkt ihr daran, wo Jesus auf dieser Erde war und wo er gepredigt hat, wie er dem Vater die Ehre gegeben hat durch Worte wie in Johannes 10, Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und in Kapitel 14, Vers 28. Ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Wenn du jetzt die Frage hast über die Dreieinigkeit, wie das zusammenzubringen ist, ich weiß es nicht. Aber das ist, was der Text sagt. Jesus gibt die Ehre und die Herrlichkeit dem Vater. Und durch alle Verheißungen, die in Christus bestätigt worden sind für sein Volk, hat diesen Zweck zu Ehre und zu Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, dass sogar später mal und in Philipper Kapitel 2 uns das beschrieben wird, wo Christus durch die ganze Erniedrigung gegangen ist und dann erhöht wurde, und bis zur endgültigen Erhöhung des Christus, auch selbst dort in Philipper Kapitel 2, endet er diese Verse in Vers 11. Ich lese nur Vers 11. Und alle Zungen bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also das Endziel sehen wir zur Ehre Gottes des Vaters. Also, in der gleichen Weise, wie Christus kam, um die Verheißungen Gottes zu bestätigen an das Volk Israel, zu Gottes Ehre und zu Gottes Herrlichkeit, wie er ein Zeuge war dafür, um Gott zu verherrlichen, wie wir auch gelesen haben, Johannes in Offenbarung 1, Vers 5, dass Jesus als treuer Zeuge bezeichnet wird, um Gott zu verherrlichen. In der gleichen Weise möchte ich euch zurückführen zum Alten Testament, in den Texten, die wir letztes Mal gelesen haben. Wir hatten Stücke rausgenommen, wo die Verheißungen gegeben wurden und klar hingezeigt haben, dass sie deswegen dastehen, wegen der Ehre und Herrlichkeit Gottes. So auch in diesen Zwischentexten das Volk Israel als Zeuge eingesetzt wurde, um Gottes Ehre und Herrlichkeit zu verkünden. Das Volk Israel war damals genauso ein Zeuge, wie es Jesus Christus hier in diesem Text bezeichnet wird, dass er zur Ehre Gottes und Vaters diese Verheißungen erfüllt. So waren sie damals bei der Gebung dieser Verheißungen Zeugen zu Gottes Ehre und Herrlichkeit. Jesaja 43 von Vers 10, wir lesen aus Jesaja 43 und Jesaja 44, von Vers 10 erstmal 43, Jesaja. Ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Dass ich es bin, dass außer mir niemand mehr ist, dass ich es bin, dass ich Jahwe bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich bin Jahwe, ich bin der Seiende und außer mir gibt es keinen Erretter. Ich habe verkündet, geredet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Auch fernerhin bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke. Wer will es abwenden? Und 44 von Vers 6, so spricht Jahwe, der König Israels und sein Erlöser, Jahwe der Heerscharen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündige und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe und was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Diese Götter oder wer sonst noch jemand da ist, fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündet? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt keinen. Es gibt keinen Fels. Ich weiß von keinem. Also, es wird sehr deutlich, dass Gott darauf Wert legt und dass Gott darauf achtet, dass sein Name verherrlicht und gepriesen wird. Und das Volk Israel ist dafür da, dass sie das bezeugen. Gott hat sich an ihnen offenbart, damit sie ihn verherrlichen. Und wisst ihr, wie ernst Gott das nimmt? Ich möchte euch zurückführen und ein Beispiel zeigen, wo die Herrlichkeit Gottes mit Füßen getrampelt wurde vom Volk. Und zwar aus dem Grund, sie haben nicht wirklich mit ihrem Mund gelästert oder sonst irgendwie gegen Gott geredet, aber durch den Unglauben. Sie haben Gott nicht geglaubt. Sie haben seinen Verheißungen nicht geglaubt. Sie haben das nicht als wahr angenommen, was Gott gesagt hat. Und wir gehen zurück zu der Geschichte, wo das Volk Israel vor dem Land Kanaan stand und sie 40 Männer ausgewählt haben, weil Gott es ihnen gesagt hat. Und diese 40 Männer wurden hingeschickt in das Land, um das Land zu erkundschaften. Und sie waren 40 Tage in diesem Land. Und nun kommen sie zurück. Im 4. Buch Mose, Kapitel 14, könnt ihr es nachlesen. Sie kommen zurück und sie erzählen dem Volk, wie herrlich und dieses Land ist. Und dass es tatsächlich ein Land ist, wo Milch und Honig fließt. Es ist wirklich so, wie Gott es gesagt hat. Aber da sind Leute, die sind so groß, dass wir, und sie sagen, wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Ich weiß nicht, ob sie jemand gefragt haben, hey, sind wir in euren Augen wie Heuschrecken? Ja, wir sind wie Heuschrecken. Ja, ihr seid wie Heuschrecken. Weiß ich nicht. Der Text berichtet es nicht, aber die berichten, wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Also, klitzeklein. Sie könnten uns, sie vertrampeln uns. Wir können in das Land nicht hineinkommen. Außerdem sind da Mauern. Das funktioniert nicht. Und jetzt, nach diesem logischen Bericht, ja, also sie haben wirklich die Tatsachen berichtet. Sie haben gesagt, es ist ein sehr schönes Land, aber die Leute sind wirklich groß, die Städte sind mit Mauern. Das waren Tatsachen, aber das waren Tatsachen, die den Unglauben offenbart haben. Gott hat gesagt, ich führe euch aus Ägypten heraus und ich bringe euch in dieses Land. Genauso wie er Kindern Gottes gesagt hat, ich errette euch, ich nehme euch heraus aus dem Schlamm der Sünde und ich bringe euch in das verheißene Land. Ich errette euch. Und das Volk, es fängt an zu jammern. Und sie stehen davor, wo sie sagen, wir müssen Mose und alle, die sich noch hier auf seine Seite stellen, steinigen. Und in diesem Zusammenhang erscheint die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob sie schon Steine gegriffen haben, aber genau in diesem Augenblick, wo das Volk die anderen aufruft, lasst uns sie steinigen, da offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Und kurz danach, in dieser Situation, sagt Gott Folgendes. 4. Mose, Kapitel 14, Vers 21. Aber, ich lese noch Vers 20. Da sprach der Herr, ich habe vergeben nach deinem Wort. Mose hat natürlich um Gnade gebettelt. Ihr kennt Mose. Und jetzt sagt Gott, ich habe vergeben nach deinem Wort. Vers 21. Aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. So wahr ich lebe und die Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. Das Volk Israel hat die Herrlichkeit des Herrn hier getrampelt. Und Gott gibt ihnen, er sagt, keiner von diesen Leuten wird in dieses verheißene Land eingehen. Niemand, auch kein einziger, der nicht geglaubt hat, der gezweifelt hat, dass ich sie hier hineinbringe, er wird nicht hineinkommen. Ich möchte euch aufzeigen, dieses, wie der Text es sagt, aber so wahr ich lebe, das ist ein Schwur, Gott schwört bei sich selbst, und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. Wie soll die Erde erfüllt werden mit der Herrlichkeit des Herrn, haben wir in Habakuk 2, Vers 14 ein Beispiel dafür, wie das erfüllt werden soll. Vers 14, Habakuk 2, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Wisst ihr, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt? Es geht hinter jeden Stein, es geht hinter jeden Winkel, hinter jede Öffnung, überall. Das Wasser bedeckt es komplett. Und so soll die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn gefüllt werden. Und Gott bestätigt das hier mit einem Schwur. So wahr ich lebe. Ja, Menschen schwören bei einem, der größer ist. Gott, es gibt keinen größer, und er schwört bei sich selbst. Also, es ist Gott ein großes Anliegen, dass seine Ehre und seine Herrlichkeit offenbar wird und groß wird. Und Israel ist der Zeuge Gottes damals dafür gewesen, für seine Herrlichkeit. Und hier im Römerbrief sehen wir, dass Christus dafür eingesetzt wurde, dass er dazu gekommen ist, dass er ein Diener der Beschneidung geworden ist, aus diesem Grund, um die Wahrhaftigkeit Gottes, um die Ehre und Herrlichkeit Gottes zu bezeugen, klar zu machen. Also, wir sehen die Annahme eines Schwachen geschieht aus dem Grund, dass Gott verherrlicht wird. Die Gnade den Juden oder die, dass Christus ein Diener den Juden geworden ist, der Beschneidung der Nation als solches, ist für die Wahrhaftigkeit Gottes. Nun eine Frage, was tut er für die Heiden? Ja. Was tut er? Die Juden werden erwähnt und Vers 9 wird uns aufgezeigt, Christus erweist den Heiden Barmherzigkeit, damit sie Gott loben. Und hier in diesem Punkt kann man die Dreieinigkeit nicht trennen. Man kann auch genauso sagen, Gott erweist den Heiden Barmherzigkeit durch Christus Jesus, damit sie Gott loben. Damit auch sie genauso wie die Juden Gott preisen und erheben sollen. Auch die Heiden hiermit einsteigen und Gott loben sollen. Und dazu zitiert uns Römer vom Kapitel 9. Er zitiert uns Psalm 18 von Vers 49 und 50. Er zitiert uns 5. Mose 32, Kapitel 32, Vers 43. Er zitiert uns Psalm 117, Vers 1 und Jesaja 11, Vers 1. Ich lese diese Zitate aber aus dem Römerbrief. Dass aber die Heiden Gott loben sollen und um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, und jetzt ist es aus Psalm 18, die Heiden aber preisen Gott um des Erbarmens willen. Es heißt ja in der Schrift, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Da in diesem Psalm werdet ihr David wiederfinden, der sagt, ich werde unter den Heiden Gottlob singen. Aber wie Paulus das darstellt, dass die Heiden mit einsteigen in diesen Lob und Gott mitloben. Vers 10. Und wiederum heißt es, und das ist jetzt aus 5. Mose 32, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Also hier wird es deutlicher. Mit dem Volk sich freuen und mit dem Volk Gott loben. Vers 11. Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und jetzt das Zitat aus Jesaja, Vers 12. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais, und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Also die Wurzel Isais ist vielleicht schwer zu verstehen, was bedeutet das. Aber wenn ihr Jesaja liest, so wird es klar, dass das Königreich, das Reich der Könige wurde gekappt. Ja, es gab keine Königreiche mehr. Wie ein Baum, der gekappt wird. Kein König von dem Stamm Juda ist mehr aufgestanden für eine lange Zeit. es wurde gekappt und eines Tages kommt aus diesem Baumstumpf, aus diesen Wurzeln heraus, kommt der Spross, Isais, und das ist Christus. Christus kommt und auf ihn werden die Heiden hoffen. Warum? Zu welchem Zweck? Was ist das Ziel? Damit auch die Heiden in diese Barmherzigkeit, die ihnen erwiesen wird, Gott loben, Gott preisen. Wir haben kaum eine bessere Stelle, die das kompakt und doch so groß aufzeigt als in Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1, dazu möchte ich euch bitten, dass ihr dahin geht. Epheser Kapitel 1 von Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen, in Christus. Der uns gesegnet hat in den himmlischen. Als erstes, er hat uns nicht gesegnet in den irdischen. Wir lasen über Abraham und wir sehen, dass Abraham sehr viel irdische Segnungen hatte. Dass die Leute, die auf ihn geguckt haben, was sie als erstes gesehen haben, das waren die irdischen Segnungen. Wir haben solche Verheißungen nicht. Nehmt ein Beispiel. Kilian fällt von dem Klettergerüst. Ja, bricht sich die Arme. Gerda bricht sich den Knöchel an. Und nimmt Beispiele aus eurem Leben. Gott verheißt uns nicht, dass es euch in allem Irdischen wohlgehen wird. Es mag sein, dass wenn du fleißig bist, wenn du ein treuer Verwalter bist, wenn du ein guter Arbeiter bist, dass du dort Ansehen genießt. Und dass du auch gut verdienst und so weiter und so fort. Es kann sein, aber darum geht es nicht. Ihr Lieben, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen. Christus ist gekommen, um uns in den himmlischen zu segnen. Und jetzt kommt es in den folgenden Versen, wo dieser Segen ausgeschüttet wird, wo es uns aufgezeigt wird, okay, um welch einen himmlischen Segen geht es denn? Von welchem spricht er? Also, und es ist hier in drei Teilen aufgeteilt und jedes Mal schließt er damit ab zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes. Er greift in die Ewigkeit hinein. Von wo reicht dieser Segen schon zu uns? Aus der Ewigkeit, von Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt gemacht wurde, bevor es die Welt gab, sind wir auserwählt in Christus, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Zweitens, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Christus Jesus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wozu? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Uns ist Gnade, Barmherzigkeit erwiesen worden. Zu welchem Zweck, zu welchem Grund? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und das ist geschehen in aller Ewigkeit. Zweitens, dieser Segen reicht in das Zeitliche. Es kommt von der Ewigkeit und es geht in das Zeitliche hinein. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also die Gnade hat er uns überströmend widerfahren lassen in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er, hier geht's um den Vater, nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, in Christus, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir, also hier erklärt er jetzt, wer diese wir sind, die das erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Wozu? damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und jetzt wird es persönlich. So kommt dieser Segen zu dir und zeigt auf, wie weittragend dieser Segen ist. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Errettung gehört habt. Also ab wann seid ihr in Christus Jesus? Ab wann gilt dieser Segen für euch? Ich lese es nochmal. In ihm seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Errettung gehört habt. Also wenn einer es gehört hat und aufgenommen hat in der Wahrheit, so ist er in Christus. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. Hier geht es jetzt darum, wie weittragend dieser Segen ist. Als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der uns als, der als Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums. Und wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Ihr Lieben, die Barmherzigkeit, die den Heiden erwiesen wurde, ist dazu da, zum Lob seiner Herrlichkeit. Natürlich, in diesen Lob und in diesen Segen sind nicht nur Heiden mit eingeschlossen. Aber Paulus schreibt hier als erstes zu den Heiden, zu den Nationen, zu Menschen wie wir, die wir nicht direkt zu dem Volk Gottes gehören. Und ihr seht, wie dieser Text komplett Vers 7, Vers 8 und von Vers 9 klar darauf zielt, auf Gottes Ehre und Herrlichkeit. Und der Grund, warum es so ist, warum geht es Gott so viel um seine Ehre und Herrlichkeit, das möchte ich für nächstes Mal lassen. Lasst uns stille werden zum Gebet.